ARD.
Sind wir allein? Und da muss man sagen, ja und nein. Nein, denn da draußen ist bestimmt irgendjemand. Da bin ich mir sicher. So viele Milliarden Planeten. Das kann nicht sein, dass da überhaupt nirgendwo irgendwas ist. Aber gleichzeitig, ja, allein. Denn die sind aller Wahrscheinlichkeit nach so weit weg, dass wir da niemals hinkommen und selbst unsere Funksignale erst in Jahrtausenden ankommen. Also, dass da ein Gespräch, selbst wenn es nur per fernmündlich, FaceTime oder so, das wird nicht klappen.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier seid ihr richtig beim Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie alles mit Hamburg schon so erlebt haben. Und heute mit einem Gast, sag ich mal, mit Weitblick.
Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2025 und der Leiter des Planetariums in Stadtpark, Björn Voss, ist da. Moin, hallo.
Moin, hallo.
Ich habe gesehen, du hast auf deinem Handy als Bildschirmschoner, als Titelbild eine Erde.
Ja, das wechselt ab und zu. Im Moment ist es die Erde, der Ort auf der Erde, auf der ich gerade bin. Ob da gerade Tag oder Nacht, genau, ob da auch gerade Tag oder Nacht herrscht. Mitunter ist das Hintergrundbild auch mal eine Sonnenfinsternis, die ich selber fotografiert habe. Eine von mehreren. Und es erinnert mich immer, dass ich auf einem schönen Planeten bin, auf dem schönsten des Universums und im Moment in der schönsten Stadt dieses Planeten, also aha, folgerichtigerweise des gesamten Universums.
Oh, wunderbar. Und die Sonnenfinsternis, ist das für dich auch, also es ist für viele ja auch schon so ein Ereignis, wenn sie mit dunklen Brillen da in die Sonne gucken, ist das für dich auch nochmal auch ein besonderes Ereignis als Astrophysiker?
Ja, unbedingt. Wenn man mit der dunklen Brille, wie gerade erwähnt, in die Sonne schaut, dann hat man es ja noch gar nicht richtig erlebt. Das ist dann die partielle, die teilweise, die nicht ganz fertige Sonnenfinsternis. Das eigentliche Erlebnis, die totale Finsternis, ist ja unheimlich selten in Deutschland. Zuletzt vor 25, 26 Jahren, in 60 Jahren erst wieder. Und das ist die größtmögliche Show des Universums, die man hier auf dem Erdboden erleben kann. Unglaublich beeindruckend und vor allem nicht nur des vordergründigen Wegens, sondern das sind die Momente, wo man wirklich spürt, wir sind ein Teil des Universums und das Universum herrscht über uns, nicht umgekehrt.
Wo hast du das denn erlebt, die Sonnenfinsternis?
Zuletzt in Mexiko. Es ist immer JWD, irgendwo ganz anders. Es trifft die Erde alle 1 bis 2 Jahre, aber natürlich immer nur an einem ganz begrenzten Bereich von Orten.
Und bist du denn so ein Sonnenfinsternis-Groupie und fährst hinterher?
Schon, ja. Also leider geht das nicht so schön und einfach wie bei einer richtigen Band, wo man wirklich hinterherfahren kann. Ne? Bei der Sonnenfinsternis mal hier, mal da. Die ist viel zu flippig im Vergleich zu einer Rockband, aber ja, unbedingt.
Sonnenfinsternis auf Welttournee sozusagen.
Genau, nächstes Jahr in Spanien.
Es gibt ja direkt die Sternwarte in Bergedorf, also die gucken ja wirklich in den Himmel. Und dann gibt es eben das Planetarium im Stadtpark, man sagt so ein Sternentheater. Was ist eigentlich die Aufgabe deines Planetariums?
Ganz ursprünglich war die Aufgabe des Planetariums zu zeigen, wie die Planeten am Sternenhimmel wandern im Laufe der Monate. Daher der Name. Das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das können wir zwar noch immer zeigen, aber das ist bei weitem nicht die Hauptsache. Manche Menschen sagen, das Schönste am Planetarium ist der Sternenhimmel, den man da naturgetreu nachgebildet sehen kann. Wie echt. Besser als echt. Der schönste Sternenhimmel, den man in Hamburg sehen kann, den gibt's im Planetarium. In Wirklichkeit ist der durch das helle Stadtlicht so gestört. Und den wirklichen Sternenhimmel kann man bei uns leider gar nicht mehr erleben. Aber das Wesentliche, worauf es ankommt, ist alles nicht dieses, sondern ist tatsächlich, dass wir im Planetarium ja auf Weltraumreise gehen können. Dass wir das Universum als Ganzes erleben können. Uns als Teil des Universums. Unsere Erde als den besonderen einen Planeten im Universum. Und das ist aus meiner Sicht die eigentliche Aufgabe, zu zeigen, wo wir sind, wer wir sind und dass wir hier einen ganz besonderen Ort haben.
Du guckst aber auch richtig Sterne durchs Teleskop. Hast du zu Hause eins?
Durchaus. Ja, das mache ich auch. Ja. Ja. Das ist natürlich in Hamburg ein bisschen schwierig. Das muss man dann eher ins Auto packen, rausfahren oder eben zu einer der Sternwarten fahren. Bergedorf ist leider auch in die Jahre gekommen. Mhm. Es gibt ja die Bestrebung, da den UNESCO-Welterbestatus für die Gebäude, für die Einrichtung zu erreichen. Aber den Sternenhimmel sieht man da leider auch nicht mehr so schön. Bergedorf, damals außerhalb der Stadt, heute auch schon ein heller Himmel, der nicht mehr wirklich schön ist. Also historisch interessant, aber wenn man wirklich den Sternenhimmel sehen will, dann muss man schon reisen.
Und machst du das denn auch? Also nimmst du denn fest mit dem Auto, packst in den Kofferraum deine Teleskope und los?
Viel zu selten.
Und wo fährt man denn dahin? Muss man an die Nordsee auf eine einsame Insel oder?
Wenn man es wirklich dunkel haben will, dann fährt man tatsächlich an die Nordsee auf eine einsame Insel, ja? Oder nach Südosten, da so Richtung Wendland und so. Das ist auch die dunkelste Ecke Deutschlands tatsächlich.
Wenig Städte in der Gegend.
Richtig.
Also du bist Astrophysiker. Ich habe da sofort als Serienjunkie die Big Bang Theory mit Raj Kutrapali. Du reckst den Daumen. Also fühlst du ihn, ja?
Ja, natürlich.
Der ist ja auch Astrophysiker und der macht auch im Planetarium, auch in den späteren Folgen, so Führungen und erzählt, macht Vorträge.
Es ist sehr schön, einmal zu schauen, wo Planetarien popkulturell überall aufgenommen wurden. Bei Big Bang Theory sogar ganz woanders. South Park zum Beispiel. Mhm. Gibt's eine sehr schöne Episode über das Planetarium, in der da ein bisschen mit gespielt wird, wie Menschen da hineingehen und auf einmal ganz unverhofft fasziniert sind von dem, was sie da sehen. Diese Kraft, dass man da etwas erlebt und denkt, wow, ich bin geflasht.
Es ist ja aber auch Astrophysiker und auch Raj, das sind ja auch so ein bisschen Nerds.
Ja, das kann sein, ja.
Und wie viel Nerd steckt denn in dir?
Drei Viertel. Ich weiß nicht, wie man das messen kann. Also insgeheim sowieso. Natürlich, es ist immer schön, wenn man nach außen hin auch vernünftig auftreten kann. Aber was heißt auch schon vernünftig, nicht wahr?
Ja, wir haben etwas gemeinsam. Wir kommen beide aus Lübeck und sind jetzt beide in Hamburg. Aber du hast auch schon vorher, vor deiner jetzigen Stelle am Planetarium, immer wieder am Planetarium in Hamburg gearbeitet?
Ganz viel. Ja, also erst in Lübeck, da gibt's kein Planetarium. Doch, gibt's doch. Das wusste nur lange Zeit keiner. Ein verschollenes Planetarium, vor einigen Jahren quasi gleichsam ausgegraben, obwohl es nie vergraben war. In Lübeck gibt's eine Sternwarte, eine öffentliche, eine sogenannte Volkssternwarte. Da habe ich meine ersten Teleskop-Geh- oder besser gesagt Drehversuche unternommen. Und dass es dort aber auch ein Planetarium gibt, in der ehemaligen Klosterhofschule. Da gibt es ein kleines Planetarium, das in den 1930er Jahren bereits eingerichtet wurde als das weltweit erste kleine Schulplanetarium. Lange Zeit verschollen, jetzt wieder modernisiert in Betrieb.
Ach Wahnsinn, ja. Also mit Lübeck-Wurzeln und mit Hamburg-Geschmack. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Die weite Welt, die großen Schiffe, die Faszination der Reise.
Mhm. Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
Kühlbrandbrücke.
Warum?
Viel zu unpraktisch, aber die schöne Aussicht, das Erlebnis. Mhm. Runterfahren, das fühlt man nicht, aber rauffahren, runterschauen, großartig.
Ja. Schlagermove oder Harley Days?
Schwierig.
Also für manche
Schlagermove, weil ich mitgeschleppt werde vielleicht.
Wirklich, ja? Ist es so? Ja.
Das könnte vorkommen.
apropos Stars, also Sterne, Til Schweiger oder Heidi Kabel?
Heidi Kabel.
Ja.
Mehr Hamburg.
Sprichst du Plattdeutsch?
Nein.
Nee, aber verstehst du?
Ja.
Ja, genau. Das ist so, ne? Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Oh, das kam schnell.
Das kam schnell.
Warum?
Naja, Star Wars ist ein schönes Märchen. Ich mag das. Ich liebe Star Wars. Aber Star Trek, das ist, naja, nicht die wahre Welt natürlich, aber so, wie sie in einem Idealbild sein könnte. Ein positives Bild der Zukunft. Mhm. Gewürzt mit vielem, was ich sehr schätze. Und schauspielerisch an vielen Stellen. Naja, und an anderen Stellen großartig. Patrick Stewart, da kann man nichts besser machen.
Aber auch sozusagen der Blick auf die Sterne und der Blick auf Wissenschaft. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass Star Trek auch Wissenschaft und Erfindungen auch beeinflusst hat.
Eben, also durchaus. Star Trek hat eine große, nicht nur Symbolkraft, sondern eben auch eine große visionäre Kraft. Mhm. Und nun haben wir zwar das Beamen noch nicht erfunden und den Warp-Antrieb auch nicht, aber Physiker lassen sich durchaus von solchen Dingen inspirieren und bei Star Wars funktioniert das nicht so recht, weil man da viel zu sehr im Märchenhaften unterwegs ist.
Mhm. Du hast schon angedeutet, Hamburg ist schon die schönste Stadt der Welt, ist die schönste Stadt des Universums?
Naja, noch haben wir keine auf anderen Planeten entdeckt, aber wir suchen mal und dann machen wir den großen Vergleich.
Warum magst du Hamburg? Was ist hier, was zieht dich hierher außer deinem Job?
Die Kultur, die Kultur im Allgemeinen, die große Stadt. Das Hanseatische, das mag daran liegen, dass Lübeck und Hamburg vielleicht natürlich zwei Paar Schuhe, verschiedene Schuhgrößen, aber dennoch, das sozusagen hanseatische Flair, das Norddeutsche und dann eben natürlich die kulturelle Vielfalt, die es hier gibt. Und ich will jetzt nicht mit den Augenrollen zum Augenrollen provozieren, aber das Planetarium ist natürlich auch eine der ersten Adressen in der Welt sogar und da mein Vorgänger Thomas Kraube geworden. Und das ist also eine große Ehre für mich, diese Nachfolge angetreten haben.
Also wenn man jetzt Raj Kutrapali aus der Big Bang Theory sagen würde, Mensch, hier Björn Voss, das ist der Leiter des Planetariums Hamburg, dann würde Raj Kutrapali auch sagen, oh, Hamburg, ja, stimmt. Ja?
Möglicherweise. Wahrscheinlich würde er nach Planetarium New York oder San Francisco schauen oder Los Angeles, die sind noch berühmter, aber vielleicht Hamburg dann in der zweiten Runde.
Wie wohnst du denn in Hamburg?
Ganz nah dran am Planetarium. Mhm. Also ich genieße den Luxus, in 5 Minuten zu Fuß bei der Arbeit zu sein. Und das heißt natürlich, direkt am Stadtpark zu wohnen, das ist wunderbar.
Ja, die Winterhuder-Seite.
Richtig.
Ja, und wie ist das da so in Winterhude?
Wie soll ich das anders sagen als schön? Es ist im Vergleich zu anderen Adressen, an denen ich früher wohnte, nicht hier in Hamburg, natürlich eine wunderbare Mischung aus mitten in der Stadt, mitten in der Kultur. Unglaublich viele Angebote, unglaublich viel Leben direkt vor der Haustür und gleichzeitig ein Schritt ins Grüne, in die Entspannung. Ja. Auch wenn dann da der Turm steht, der einen an die Arbeit erinnert.
Aber Winterhude, so als Stadtteil, ist schon auch so ein bisschen schicki, ne? Oder?
Ja, man kann nicht alles auf einmal haben. Die Preislage könnte man etwas reduzieren, wenn das geht, ja, aber...
Du kommst ja eben aus Lübeck. Wie viel Weltall war denn da schon in deinem Kinderzimmer?
Oh, einiges. Ich versuche mich zurückzuerinnern, was das erste war. Also es fing an mit einem Buch in einem Schaufenster. In Lübeck oder Bad Schwartau, ich erinnere nicht mehr genau, an dem ich vorbeiging mit meinen Eltern und ich sagte, das will ich haben. Also das Buch.
Ja.
Die Sterne. Geschrieben von einem gewissen Herrn Übelacker. Seinerzeit Direktor des Planetariums Hamburg.
Ach was, ach so.
Vom Jahr 75 bis 2000. Und dann habe ich also das Buch meines Vorvorgängers verschlungen als 7-Jähriger oder 6-Jähriger oder 8-Jähriger. Ich müsste mal die Datierung nochmal checken. Und das war sozusagen der Startschuss. Dann ging es richtig los und meine Mutter bekam täglich Begeisterungswertes Neues aus dem Universum erzählt und wusste gar nicht so recht, wie ihr geschah, glaube ich.
Also so apropos Augenrollen, also hast du da deine Eltern Druck betankt?
Ich glaube, sie fanden das nicht wirklich schlimm.
Bist du Einzelkind gewesen?
Nein, zwei. So. Einer von zwei.
Einer von zwei. Und ist der Kelch sozusagen des Weltalls an dem anderen, an deinem Bruder, Schwester vorübergegangen?
Ja, ich denke schon. Also ich habe aus dem Kelch regelmäßig serviert und das kam auch immer gut an, aber der Kelch war dann doch meiner.
Jetzt ist es so, viele Kinder haben ja Lust auf Sterne oder Lust auf Dinos, aber nicht alle werden Paläontologen. Warum bist du dran geblieben? Was war das?
Sehr gute Frage. Also es hat mich richtig ausgefüllt, schon zu Anfang. Ich habe sozusagen gebrannt dafür, alles wissen zu wollen, ein Teleskop selber in die Hand zu nehmen und das sozusagen, was ich aus dem Buch wusste, mit dem echten Himmel in Verbindung zu bringen, das kam erstaunlich spät erst, also erst so 5 Jahre später. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass ich es großartig finde, nicht nur das alles wahrzunehmen und gut zu finden, sondern andere Menschen damit zu begeistern. Also eben es anderen zu zeigen, vielleicht eine Präsentation zu machen oder so etwas. Und es auf allen Ebenen eigentlich spannend zu finden. Selber mal hochschauen, anderen davon berichten, andere darüber begeistern, davon begeistern und dann aber selber weiterforschen. Ich will mehr wissen, wie kann man da noch mehr herausfinden? Und das dann eben die Astrophysik. Also kurzum, es ging irgendwie nicht anders.
Aber das Studium ist ja, also Astrophysik, da würde ich sagen, das ist jetzt, würde ich aus dem Bauch sagen, somit das Schwerste, was man machen kann. Weil Physik dazu gehört, oder?
Ja, das mag der eine oder andere so sehen. Ich persönlich fand das nicht so schlimm, so schlimm schwer, nicht wahr? Aber so sind Menschen unterschiedlich. Es gibt auch andere, denen würde es wahrscheinlich schwerfallen, in der Kunstgeschichte oder in der Germanistik erfolgreich zu landen. Und das ist letztlich ähnlich schwer wie anderes auch.
Wie war denn das Studium? War das so ein bisschen, also vorurteilsbeladen nerdig oder waren da, was für Typen studieren das denn so?
Schon, ja.
Wie äußert sich das?
Naja, das Es gibt, wie soll ich sagen, pflegeleichte Charaktere und schwierige, besondere Menschen. Und vielleicht entscheiden sich mehr besondere Menschen für solche Studiengänge, aber das ist dann irgendwo auch eine gewisse Würze. Ist doch schön.
Und warst du dann der im Freundeskreis, so als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, hatte ich das war ja dein Alleinstellungsmerkmal, oder?
Schon.
Und wie haben da Freunde darauf reagiert? Haben die sich auch ein bisschen lustig gemacht oder so? Oder haben die das ernst genommen? Oder hast du die missioniert?
Ja, von allem etwas tatsächlich. Von allem etwas. Natürlich ist das immer naheliegend, dass man dann Scherze gibt und sich da einer lustig macht. Nie so wirklich böswillig. Nur immer nur so ein bisschen amüsant. Das ist ja schön. Und gleichzeitig findet allein dabei ja schon die Überzeugung statt, wenn jemand anfängt, Witze zu machen. dann ist das schon ein Thema.
Du hast ja auch an der Sternwarte eben in Lübeck und dann auch in Hamburg am Planetarium auch schon so Vorträge gemacht und so. Und das ist ja total irre, dass es sich denn jetzt hierher, also vom ersten Buch deines Vorvorgängers, dann hierher gezogen hat. Also hast du das geplant oder waren das so Schicksalsmächte, die kosmisch an dir gezogen haben?
Ja, die Schicksalsmächte vielleicht. Es ist wirklich wie ein Kreis, der sich schließt, angefangen mit dem Buch meines Vorvorgängers. Ich bin dann, nachdem ich in Kiel studiert habe, weit weggewandert. Ich war in Heidelberg zum Beispiel eine Zeit lang. Mhm. Und dann habe ich mich langsam wieder herangetastet. Münster in Westfalen und jetzt Hamburg. Also irgendwo schon. Mhm. Hamburg war der Leuchtturm, den ich als großes Vorbild im Kopf hatte. Das große Hamburger Planetarium, der berühmte Erich Übelacker, war ja sogar beim NDR regelmäßig. Mhm. Dann der Thomas Graupe, der da Großartiges geleistet hat. Und von daher hat mich das natürlich begeistert, als ich gesehen habe, es ist soweit. Das Planetarium Hamburg sucht einen Nachfolger des Leiters. Und da war ich nicht nur hellhörig, sondern wusste, da habe ich gleichsam drauf gewartet sozusagen, diese Vakanz. Und ja, ich bin froh.
Hast du denn noch dieses Buch von dem Herrn Übelacker?
Oh ja. Wir hatten neulich, letztes Jahr neulich, eine Veranstaltung im Planetarium. Drei Direktoren, nicht drei Tenöre, sondern drei Direktoren, wo ich dann mit meinen beiden Vorgängern gemeinsam auf der Bühne über die Geschichte des Planetariums philosophiert habe. Und da habe ich das Buch gezückt. Ich hatte es dabei und habe dann gesagt, lieber Erich, vielen Dank, ohne dich wäre ich nicht hier.
Du bist sozusagen auch der Professor, also er war der Professor Proton aus der Big Bang Theory sozusagen, der, ohne es zu ahnen, also wirklich Samen gesät hat.
Schon, ja.
Wie geht es dir denn, wenn du so Schulklassen jetzt siehst? Ist ja ein ähnlicher Vorgang.
Genau, ich hoffe, dass die alle nicht nur wiederkommen ins Planetarium, sondern alle feststellen, wie großartig es ist, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, sich mit dem Universum zu beschäftigen und entweder, wenn sie nicht direkt Planetariumsdirektoren werden, dann zumindest auf andere Weise entweder in einen wissenschaftlichen, technischen Beruf zu gehen oder aber zumindest das mitzunehmen, mitzudenken und zu verstehen, ja, das sind nicht nur Nerds, die wollen alle was Gutes.
Und siehst du da bei den Schülerinnen und Schülern, gibt es da auch mal so leere Blicke und Phlegma und Gähnen, unterdrücktes Gähnen?
Ne, das kann passieren, aber dann macht man ja selber was falsch. Aha. Also wir sind ja dafür da, nicht Vorlesungen zu halten und an der Schiefertafel irgendwelche Formeln aufzuschreiben, sondern wir sind ja dafür da, zu begeistern. Als fliegendes Klassenzimmer, hätte man früher gesagt, mit der Schule, mit den Schülern rauszugehen, nicht in die Natur, sondern ja gut, in die große Natur des Universums. Und wenn man da gähnt, dann hat man vielleicht schlecht geschlafen, aber dann liegt das eigentlich nicht am Thema.
Mhm. Mit welcher Geschichte kriegst du sie alle? Also mit welcher Sache?
Schwarze Löcher und Aliens natürlich.
Ah! Schwarze Löcher, was ist daran das packende, spannende? Ist ja neulich ein schwarzes Loch, das war ja so ein Foto gemacht worden vom schwarzen Loch, ne?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, genau. Also ja, das ist, schwarze Löcher sind die verrücktesten Dinge im Universum. Die gibt's eigentlich gar nicht. Die kann's eigentlich gar nicht geben. Es gibt sie doch. Was ist da los? Ein Riss in der Welt sozusagen. Ein Punkt, wo das, was wir verstehen können, komplett aufhört. Mhm. Und da setzt uns die Natur etwas vor, was die Physiker erstmal gar nicht glauben können. Und umso faszinierender ist es, glaube ich, für alle, wenn man weiß, da ist so ein Punkt, so ein Bereich, so ein Loch eben, wo das Universum aufhört.
Und das zweite, Aliens. Also die Antwort liegt irgendwo da draußen. sind wir nicht allein? Gibt es Aliens?
Ich denke ja.
Und wo?
Genau, da draußen. oben links, ganz weit weg. Oben links und dann 2000 Lichtjahre weit.
Ja. Lohnt sich die Bestrebung sozusagen ins Weltall hinauszurufen? Es werden da irgendwelche kleinen, wie nennt man das, so Kapseln, werden so kleine Kapseln ausgesendet mit Beethovens Neunter und so. Mhm. Also ist das sinnvoll?
Ja und nein. Es ist komplett sinnlos, wenn man wirklich Kontakt aufnehmen möchte. Das wird so nichts. Aber es ist extrem sinnvoll, weil es dazu führt, dass wir in einer ganz bestimmten Weise über uns selber nachdenken. Mhm. Was würden wir sagen? Wer sind wir eigentlich? Mhm. Was erhoffen wir uns? Das sind die spannenden Fragen, die sich für mich aus der Suche nach Aliens ergeben.
Mhm. Aber wenn du sagst, es wird sie geben, welche Prognose? Also wann ist denn First Contact?
Soll ich sagen?
Ja.
Ich fürchte nie.
Ah.
Es ist schade. Die Frage, die oft gestellt wird, ist, sind wir allein? Und auch da muss man sagen, ja und nein. Nein, denn da draußen ist bestimmt irgendjemand. Da bin ich mir sicher. So viele Milliarden Planeten. Das kann nicht sein, dass da überhaupt nirgendwo irgendwas ist. Aber gleichzeitig, ja, allein. Denn die sind aller Wahrscheinlichkeit nach so weit weg, dass wir da niemals hinkommen und selbst unsere Funksignale erst in Jahrtausenden ankommen. Also, dass da ein Gespräch, selbst wenn es nur per fernmündlich, FaceTime oder so, das wird nicht klappen.
Mhm. Aber vielleicht gibt es ja auch einen wissenschaftlichen Fortschritt, also vielleicht gibt es ja wirklich mal einen Warp-Antrieb.
Ja, natürlich. Das kann man so hoffen als Science-Fiction-Fan. Ich selber fände es auch schick. Also ich würd nichts dagegen haben. Aber die Physik sieht da sehr schwarz.
Mhm. Und wie ist denn, ist es auch eigentlich erstrebenswert, Kontakt mit Aliens zu haben? Stell mal vor, die sind weiterentwickelt.
Eben. Und das werden sie mit Sicherheit sein. Nicht wahr? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir ausgerechnet die einzigen wenigen, die genau wie wir oder weniger entwickelt sind, als wir finden. Wenn man sich vorstellt, dass das Universum schon Milliarden Jahre alt ist und in der Zeit immer mal neue Zivilisationen, neue Aliens entstanden sein können, dann sind die ja im Mittel alle ein bisschen weiter als wir. Mhm. Vielleicht sogar viel weiter als wir. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass im Grunde wir die Eingeborenen sind im Dschungel und von außen von fortschrittlichen, vielleicht schon weit entwickelten Zivilisationen kontaktiert werden.
Und kolonisiert werden.
Und in der Geschichte der Erde ist sowas nie gut ausgegangen, ne? Leider.
Stimmt. Wenn du so eine Kapsel hochschicken könntest, was sind so drei Dinge, die du als Spezifikum für die Erde und für unsere Zivilisation in den Weltall schicken würde?
Wahrscheinlich würde ich gerne demonstrieren wollen, wie weit wir schon sind, was wir schon alles können. Mhm. Und dann würde ich im nächsten Moment feststellen, dass das gar nicht so sinnvoll ist. Denn die sind sowieso weiter. Und was bringt es ihnen, wenn wir sozusagen nicht nur Pfeil und Bogen erfunden haben, sondern vielleicht auch schon einen Schritt mehr oder so ähnlich aus deren Sicht? Nein, was man eigentlich dorthin schicken müsste, wäre das Best of unseres Schaffens, das Best of aller kulturellen Dinge, die wir hervorgebracht haben.
So, was wäre das denn für dich zum Beispiel?
Man hat das bei den Voyager-Schallplatten schon ganz gut gemacht. Ja. Das Best of der Musik der letzten 1000 Jahre und aller Kulturen und andere Kunstwerke aus Architektur, aus schaffender Kunst sozusagen, aus bildender Kunst, würde man vielleicht hinzufügen. Möglicherweise würde man heutzutage unsere beste KI noch mit hochladen und mitschicken, weil das schließlich auch Werk unseres Schaffens
ist. Obwohl das hat ja eine geringe Halbwertszeit, die Äußerung sozusagen, wenn das sehr lange unterwegs ist. Also die KI wird ja in 5 Jahren schon erheblich mehr können als jetzt.
Das ist wohl wahr. Genau. Aliens werden in Zeiträumen von Millionen Jahren denken und da ist unsere ganze Kultur eine kurze Sache bisher.
Oha, na super. Captain Kirk war ja auch im All, William Shatner, der Schauspieler. Wenn Elon Musk sagen würde, Mensch Björn, willst du auch mit?
Naja, da würde ich wahrscheinlich Nein sagen, weil ich war mal Fan von Elon Musk und was soll ich sagen, es hat sich geändert. Aber wenn jemand anderes mich fragen würde, dann würde ich vielleicht Ja sagen. Nein, ich würde Ja sagen.
Wie sinnvoll ist denn Raumfahrt?
Raumfahrt ist super sinnvoll, weil sie uns als wesentliches Werkzeug auf der Erde gut zu leben dient. Also von Nachrichtensatelliten über diejenigen, die unseren Planeten im Blick haben und sozusagen die Vital Signs oder die Lebenszeichen, den Puls der Erde fühlen, fortwährend sozusagen. Das ist unheimlich wichtig. Das geht aus dem Weltraum nur sinnvoll. Wenn man dagegen jetzt natürlich davon spricht, zum Mars zu fliegen, vielleicht ist das die eigentliche Frage, dann ist das eine ganz andere. Mhm. Es ist sinnvoll aus meiner Sicht, um zu erforschen, was ist dort. Auf dem Mars erwarten uns keine Aliens, aber auf dem Mars mag es Spuren des Lebens geben. Es mag einen Beweis geben, der dort auf uns wartet, auf dem Mars, dass wir nicht die Einzigen im Sonnensystem sind, auch wenn dort auf dem Mars immer nur grüner Schleim war und nie was Größeres. Aber selbst das wäre eine super spannende Erkenntnis. Und das werden Astronauten auf dem aktuellen Stand besser als jeder Roboter rausfinden können. Und wenn es dann in ein paar Jahren mal fortschrittliche Roboter, KI gibt, die das auf dem Mars für uns erforscht, auch gut. Ist ja immer noch Raumfahrt. Also in dem Sinne sehr sinnvoll. Um dahin umzuziehen, wie gewisse gerade genannte Personen das propagieren, nicht sinnvoll. Das wird nicht gut gehen und nicht funktionieren.
Mhm. Sternwarte, also dieser andere Bereich, das ist ja ein ganz eigentümliches Wort. Das klingt so ein bisschen, als seien wir hier so die Zentrale und gucken mal so nach dem Rechten bei den Sternen. Also wir warten die Sterne gewissermaßen. Mhm. Aber wir sind ja, wo liegen wir eigentlich? Also es kommt ja aus diesem möglicherweise geozentrischen Weltbild auch, ne? Dass wir dachten irgendwie, wir sind hier schon sowas wie der Mittelpunkt. Sind wir aber möglicherweise gar nicht. Wo befinden wir uns eigentlich so im Weltall?
In einer kleinen Seitenstraße, fast im Hinterhof der Milchstraße, könnte man sagen. Unsere Milchstraße, riesengroß, 200 Milliarden Sterne. Ein großer Diskus, könnte man sagen, in dem diese Milliarden Sterne sich anordnen. Und wir sind so auf der halben Strecke vom Zentrum zum Rand, also irgendwie so Vorstadt.
Nicht der Nabel der Welt.
Absolut nicht der Nabel der Welt, nee.
Aber schön ist es hier ja auch. Eine Sache, die sozusagen auch astrophysisch immer wieder die Boulevardmedien erreicht, sind so alle Jubeljahre oder alle paar Monate, kommt irgendwie die Meldung, dass irgendwie ein Himmelskörper droht, auf die Erde einzuschlagen oder knapp uns nur verfehlt. Wie groß ist denn die Gefahr eines Deep Impact?
Die Gefahr ist gering. Mhm. Also irgendwann wird es wieder passieren. Immerhin könnten wir es heutzutage mit unseren heutigen Mitteln sogar verhindern. Es ist die einzige Naturkatastrophe, die wir heute verlässlich vorhersagen und sogar verhindern können. Beim Vulkanausbruch oder beim Erdbeben könnten wir das noch nicht. Weder Jahre vorher vorhersagen, noch verhindern, wenn es dann droht. Aber die Gefahr ist sehr gering. Alle paar Jahrhunderte. Und der letzte war 1908 in Sibirien.
Ja.
Rein statistisch also haben wir erstmal Ruhe. Natürlich funktioniert Statistik so nicht. Also es ist sinnvoll, den Weltraum abzuscannen, zu suchen, was kommt da in den nächsten Jahren. Und das sollte unbedingt weiter betrieben, sogar ausgebaut werden. Und da gibt es ja auch spannende neue Projekte, mit denen die Astronomen das dann noch sicherer machen, dass man, was immer da kommt, auch vorher sieht.
Aber da muss man ja wirklich sehr viel scannen. Und die, also im Vergleich sind die Dinger, die auch der Erde schaden könnten, doch relativ klein. Ne?
Die sind relativ klein. Es muss ja nicht so groß sein wie 15 Kilometer, was damals das Aussterben der Dinosaurier hervorgerufen hat beim Einschlag. Mhm. Da reicht schon 100 Meter, 200 Meter. Dann hat man auch eine mittelgroße Naturkatastrophe, die eine Stadt zum Beispiel zerstören könnte, wie im Film manchmal zu sehen. Aber wie gesagt, man kann es entdecken heute. Und dann kann man es aus der Seite zur Seite bugsieren.
Also einfach wie in dem Film auch.
Einen kleinen Stoß. Nein, nicht wie im Film. Nicht einfach eine Atombombe rein, schon gar nicht reinbohren und die Atombombe im Zentrum und dann zünden und dann fliegt alles auseinander. Das ist nicht so sinnvoll. Was man machen würde, ist, man würde dem einen sanften Stoß geben. Mhm. Nicht im letzten Moment, das ist zu spät, sondern Jahre vorher. Man kann es Jahre vorher genau vorhersagen. Mhm. Und dann kann man auch Jahre vorher einen kleinen Stups geben und dann reicht das, dass es dann, wenn es soweit ist, vorbeifliegt, statt zu treffen.
Mhm. Astrophysiker, ist das eigentlich so ein Männerding?
Ja, ein Stück weit. Aber komischerweise sehr kulturell bedingt. Wenn man zum Beispiel mal nach Frankreich schaut, dann ist das absolut 50-50. Da gibt es eine andere Kultur, eine andere Form von Begeisterung vielleicht für den Sternenhimmel oder für das Universum. Und tatsächlich ist es bei uns aber leider sehr einseitig besetzt.
Und ist das denn, wenn du so Schulklassen hast, merkst du das irgendwie auch, dass Mädchen auch mit leuchtenden Augen?
Ja, unbedingt. Ganz wichtig. Mhm. Tatsächlich ist es auch, mir auch immer ein Anliegen, dann zu präsentieren, schau mal, das sind die Forscherinnen, was haben die denn entdeckt? Was viele nicht wissen zum Beispiel, vor 100 Jahren, als man zum ersten Mal verstanden hat, wie Sterne wirklich funktionieren, was ein Stern ist, wie er leuchtet, warum, waren das Damen, die damals an den Universitäten in England, USA ganz wichtige Arbeit geleistet haben, aber immer nur als Angestellter in der zweiten Reihe. Und die Lorbeeren hat dann immer der Chef vom Ganzen eingeheimst. Deswegen denkt man immer, das waren die Herren, aber das ist gar nicht so.
Es gab nämlich auch mal eine Astronomin, Henrietta Swan Leavitt. Kennst du die?
Jawohl.
Jawohl, genau. Also dank Henrietta Swan Leavitt kann der Himmel nämlich vermessen werden. Ende des 19. Jahrhunderts studiert sie in Cambridge zuerst Sprachen und im letzten Studienjahr entdeckt sie die Astronomie für sich, arbeitet danach am Harvard Observatorium und entdeckt dort die Periodenleuchtkraftbeziehung, was auch immer das ist.
Periodenleuchtkraftbeziehung der sogenannten Cepheidensterne.
Aha.
Letztlich eine Besonderheit von Sternen, die abwechselnd heller und dunkler werden. Und wie machen die das und warum machen die das? Und das kann man dann als Werkzeug einsetzen, um die Entfernung zu fernen Galaxien mit diesen Sternen als Werkzeug sozusagen zu messen. Details, aber die Dame hat Entscheidendes herausgefunden. Aufgrund ihrer Arbeit wissen wir, dass das Universum so groß ist, wie es ist. Vorher keine Chance, das rauszufinden.
Und die wäre doch auch eine Anwärterin für einen Nobelpreis, sicher dann später. Aber leider ist sie dann ja gestorben und ihre Geschichte und die Geschichten vieler anderer Frauen, die vollkommen zu Unrecht unbeachtet worden sind und geblieben sind, erzählt Milena Straube im Podcast Lost Sheroes. Wortspiel, Lost Sheroes, ja genau. Da geht es zum Beispiel auch um die Mütter des Grundgesetzes, Frieda Nadig, Elisabeth Selbert und Helene Weber und Helene Wessel. Es geht um das Mathe-Genie Emmy Noether oder auch Senda Berenson, die Erfinderin des Frauenbasketballs. Die Lost Heroes, der Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek. Wie sieht
großartig,
ne? Großartig. Ja, ein tolles Thema. Björn, wie sieht denn eigentlich so ein Tag im Planetarium aus? Also du kommst dann morgens um 9.
Spät.
Spät?
9, ja.
Ja, 9. Ach, 9 ist spät. Ach so, okay. Und schließt sozusagen auf und dann?
Naja, andere schließen vor mir auf. Genau. Und dann gibt es sehr viel zu tun. Ich sag manchmal, ich habe eigentlich 3 Jobs auf einmal. Einerseits ist man natürlich als Leiter einer Einrichtung mit ganz viel Orga-Sachen befasst. Zurzeit planen wir einen großen Umbau, technische Erneuerung des Sternensaals, wo dann also Bauplanung zum Beispiel gemacht wird. Dann hat man als zweiten Job aber natürlich auch das eigentlich Astronomische. Man muss ja auf dem Laufenden sein, man muss neue Inhalte für die Vorführung kreieren und wir haben unseren Podcast des Sternenhimmels jeden Monat neu und so weiter, vieles andere mehr. Aber das ist leider nur ein kleiner Teil der Arbeit, das eigentlich Astronomische. Und dann, ein Stück weit, ist man als Planetariumsdirektor auch sowas wie Doku-Regisseur im 360-Grad-Format. Und wenn wir unsere neuen Vorführungen entwickeln, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir die Sterne anrichten gleichsam, sondern auch darum, dass wir das dramaturgisch gestalten, wie ein filmisches Werk manchmal, mit Anfang, Ende, Höhepunkt und so weiter. Und auch das will gestaltet sein.
Wenn ihr so ein Programm plant und dann greifst du wie ein, was wäre denn zum Beispiel so ein dramaturgischer Kniff?
Oh, jetzt kommen aber schwierige Fragen. Naja, also zum Beispiel, wenn wir über schwarze Löcher sprechen, ja. Wollen wir da reinfallen? Und wenn ja, wie machen wir das? Und wie kommen wir da wieder raus? Und wie ist dann der Plot-Twist und so weiter? Und reden wir über verrückte Dinge, die eigentlich nur Nerds interessant finden, wie rotierende schwarze Löcher, Zeitreisen mit schwarzen Löchern? Oder bleiben wir lieber auf dem Boden der Tatsachen und sprechen dann doch nur darüber, wie man die vielleicht im Fernrohr sehen kann? Mhm.
Mit welcher Botschaft sollen die Leute, die zu euch kommen, wieder nach Hause gehen?
Mit der Botschaft, dass wir auf dem bestmöglichen Planeten für uns leben, dass wir hier einen besonderen Ort haben, ich meine jetzt nicht nur Hamburg, und dass wir uns um diesen besonderen Ort wirklich, dass dieser besondere Ort uns noch mehr ans Herz wachsen soll, dass wir ihn nicht so selbstverständlich finden und sagen, komm, Erde ist halt so, sondern nein, Erde ist großartig. Und dass die Wissenschaft echt eine coole Sache ist, um das zu verstehen, um das rauszufinden, um da weiterzumachen, um da am Ball zu bleiben. Nicht einfach nur laufen lassen. Das ist die entscheidende Botschaft.
In der Schule kommt dein Fach nicht so häufig vor, ne?
Naja, es ist so ein bisschen in der Physik reingerührt und in der Erdkunde, ja. Aber es kommt nicht so häufig vor, das ist wahr.
Wäre das wünschenswert, dass das noch ein bisschen mehr eine Sensibilität oder geschaffen wird oder reicht der Ausflug der Schulklasse ins Planetarium?
Mehr Sensibilität auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir ein extra Schulfach Astronomie brauchen, wie das an manchen Orten manchmal gefordert wird. Da gäbe es viel, viel mehr Schulfächer, die ebenso sinnvoll wären oder noch sinnvoller wären, um für den Alltag dann Einsatz zu finden. Aber das Grundbewusstsein, was Wissenschaft eigentlich ist, nicht nur Lerninhalt, lernen, sondern verstehen, was machen die Wissenschaftler, warum? Warum ist das sinnvoll für uns alle? Mhm. Das ist mir ganz wichtig.
Hat dich deine Schulzeit auf dein Arbeitsleben gut vorbereitet?
Schon. Aber wenn man so Mathematik lernt, die man in der Physik dann natürlich bestens gebrauchen kann später, dann ist das natürlich eine besondere Situation. Also ich sag mal so, die Schulzeit hat mich gut vorbereitet, aber sie hätte mich auch besser vorbereiten können.
Jetzt wohnst du in Winterhude, ein Fußweg tatsächlich zum Planetarium. Und kommst du dann auch mal raus? Also bist du auch mal in anderen Stadtteilen? Kennst du Hamburg? Bist du mal unterwegs? Nimmst du was wahr?
Nicht gut genug. Und die ersten 1 bis 1,5 Jahre habe ich auch tatsächlich damit zugebracht, mich in das Planetarium, in alles hineinzustürzen und viel zu wenig Zeit gehabt für anderes. Das ist inzwischen besser, aber ich könnte Hamburg natürlich immer noch viel besser kennenlernen. Jede Straße Hamburgs kann man, glaube ich, sowieso nicht kennen. Nein. Das wäre ein Lebenswerk. Aber ich bin mir sicher, dass ich noch nicht alle schönsten Ecken Hamburgs entdeckt
habe. Aber was machst du denn so? Also, oder bist du so ein Workaholic auch?
Naja, ein Stück weit schon. Das geht leider dann auch irgendwo nicht anders. Ich finde es gar nicht negativ. Ich würde nicht Workaholic sagen. Das schwingt ja so mit, so um Gottes Willen und zu viel und so weiter. Ich finde es wunderbar. Ich dachte ja gerade, 3 Jobs auf einmal. Das heißt nicht, dass ich jetzt 30 Stunden jeden Tag arbeite. Geht ja auch nicht. Aber das heißt schon, dass ich mit Motivation dabei bin und dann eben, dass dann am Ende immer ein bisschen zu viel wird vielleicht, als es sein könnte. Mhm. Dann gehe ich eben nicht jeden Nachmittag schon mal spazieren und gucke mir dies oder jenes an, was eigentlich schön wäre. Also ja, da könnte mehr Zeit sein, aber es entwickelt sich langsam. Mhm.
Also, aber so, ich kenne das ja auch, ich arbeite ja auch wahnsinnig gern und bin auch im Job, in dem dienstlich und privat so ineinander fließen. Mhm. Also wenn ich abends als Kulturredakteur im Theater bin oder so. Mhm. Aber wichtig wäre doch auch mal so ein Perspektivwechsel, oder so, also dass man ganz was anderes macht. Hast du so ein Hobby?
Naja, also ich bin, ja und nein, ich würde es nicht als Hobby bezeichnen. Also Geschichte, Historisches, Antikes finde ich unglaublich spannend. Und so mein schönster Urlaub ist dann in der 35 Grad Hitze zwischen den alten Steinen auf der Suche nach spannenden Einblicken in die Vergangenheit zu suchen. Also ich bin kein Archäologe natürlich, aber das finde ich unglaublich spannend. Das ist was ganz anderes ein Stück weit. Wobei man mit ein bisschen Abstand sagen kann, vielleicht ist das auch das Gleiche. Ne? In dem einen Fall bin ich mit meinen Gedanken in meinem Kopf ganz weit draußen zwischen den Sternen. Und im anderen Fall bin ich mit demselben Kopf ganz weit in der Vergangenheit, zwischen dem, was damals war. Aber ich betrachte das schon als was anderes und als ein.
Aber machst du auch nochmal ganz was anderes? Also sowas wie Sport oder bist du mal im Stadion oder machst du Musik oder so? Gibt es noch? Also es ist wirklich, du bist da, okay.
Ja, im Stadion, das könnte man mal machen.
Ja,
ich war schon im Stadion, aber nein, ich bin nicht regelmäßig im Stadion.
Ich auch nicht.
Aber gut. Und Musik, ja natürlich, ich bin gerne in verschiedenen Konzerten, aber auch das, also selber musizieren ist ja noch was anderes.
Mhm.
Findet bisher nicht so richtig statt. Also man hat es früher mal versucht, mir die Blockflöte schmackhaft zu machen.
Oha.
Und das ging dann genauso aus, wie du gerade sagst. Oha. Oha. Und dann habe ich die Finger davon gelassen und mich auf anderes konzentriert.
Das heißt, du lebst so in deinem zu Fuß, also in dem Kosmos Winterhude Stadtpark.
Hamburger Kosmos.
Natürlich. Ja. Immer mit dem Blick zu den Sternen.
Es geht ja nicht ohne den Blick zu den Sternen. Also das geht ja nicht. Mhm. Das geht ja gar nicht. Aber natürlich nicht nur in Winterhude. Also natürlich habe ich Hamburg weitgehend entdeckt. Und auch wenn ich noch nicht alle schönsten Ecken gefunden habe, wie ich gerade sagte, da bin ich aktiv auf der Suche.
100 Stadtteile, da geht ja noch einiges. Wenn du lebst ja schon einige Zeit hier, wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererste Amtshandlung ändern? Was stört dich vielleicht in dieser Stadt?
Oh, also da kann ich jetzt gar nicht so im Sinne eines Politikers antworten, der dann vielleicht gesellschaftliche Reformen befördern würde oder so ähnlich. So ganz vordergründig fällt mir spontan ein, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das, was hier die beste Antwort wäre, dass die Kultur in den Außenbezirken noch zu wenig sichtbar ist. Also das Planetarium steht schön im Stadtpark. Viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen es. Aber diejenigen, die einfach nur mal an den Landungsbrücken spazieren gehen, die kriegen ja nichts mit davon.
Mhm.
Also natürlich gibt es eine solche Konzentration auf das Zentrum. Und natürlich wäre schön, wenn da außen herum, wenn die Gesamtheit, die Vielfalt der Stadtteile noch mehr spürbar wäre, auch für Besucherinnen und Besucher von Hamburg. Naja, und das andere, was mir einfällt, aber da bin ich jetzt, das antworte ich jetzt eh nicht nerdig aus Sicht des Planetariums. Ich fände es großartig, wenn noch mehr Menschen, wenn eigentlich alle Menschen in Hamburg und alle Menschen auf der Welt das spüren könnten und erfahren könnten, was ich regelmäßig erfahre und den Gästen präsentiere, eben uns als wunderbaren Planeten im Universum und vielleicht die eigene Stadt als die schönste auf dem Planeten. Und vielleicht kann man das in anderen Städten als Hamburg genauso empfinden. Das ist ja dann auch nicht verboten, dass die eigene Stadt eine besonders schöne ist. Aber das zu erfahren, ein Stück weit einen Schritt aus dem Alltag rauszumachen, die Welt einmal als Ganzes zu sehen und dann eben beseelt an das Alltägliche zurückzukehren, das finde ich etwas unglaublich Wertvolles, was ich eigentlich allen Menschen irgendwie vermitteln möchte. Also ich würde gerne ein Planetarium bauen in jedem Stadtteil, ein kleines. Aber das ist natürlich, ich glaube, es gibt Vordringlicheres in Hamburg als genau das. Das wäre jetzt meine erste nerdige Antwort.
Also, Klaus-Michael Kühne hat genug Geld für ein Opernhaus. Du kannst ja da mal anknopfen. Vielleicht hat er Lust, dir noch so
Zum Beispiel. Ja, schönes Science Center zum Beispiel oder anderes, was auch die Hafen City bereichern könnte.
Also, Hamburgs schönste Stadt des Universums. Wo ist es denn in Hamburg besonders schön? Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
An Elbe und Alster natürlich. Mhm. Anfangs war die Frage Elbe oder Alster. Also muss ich jetzt eigentlich sagen, der Elbstrand, die Landungsbrücken, die Speicherstadt, Hafen City. Natürlich sind das die symbolkräftigsten Orte. Ja, und ich persönlich stehe gerne auf der Aussichtsplattform des Wasserturms, des Planetariums und schaue runter vom schönsten Balkon Hamburgs
auf die Stadt. Sehen?
Man kann weit sehen, bis über die Elbe hinaus, bis nach Niedersachsen, bis nach Schleswig-Holstein, natürlich.
Wirklich?
Aber ja.
So weit?
Ja, das ist.
Es ist ja ein hoher Turm.
Also. Man sieht ganz Hamburg, ja.
Ach, das ist ja in dem, das wusste ich jetzt nicht, dass man also so weit gucken kann.
Ja.
Also vom Fernsehturm hätte ich schon gesagt, dass man da Niedersachsen sehen kann.
Ja, ja.
Ach was.
Naja, also man sieht das natürlich am Horizont.
Naja, schon am klar, Horizont. Dass man da jetzt keine, also schon klar, aber dass man denn so weit gucken kann, ach so. Und gönnst du dir das denn immer so mit dem Käffchen da hochzugehen oder so? Oder?
Nicht oft genug, nicht oft genug. Aber es ist öffentlich, ne? Und es ist etwas, was jeder Hamburger, jede Hamburgerin genießen kann. Mhm. Und ja, das Käffchen da oben, das fehlt noch. Also eine Kaffeebar oder so.
Zum Beispiel, guck mal, hier im Podcast werden Ideen entwickelt. Genau. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Durch den alten Elbtunnel spazieren.
Mhm. Das lohnt
oder,
sich.
Oder,
das
ist toll. Ja, ich war noch nicht dort. Also von außen kenne ich ihn natürlich,
ansonsten
nicht. Und tatsächlich einmal mir ein ganzes Wochenende oder mehr nehmen und mit dem Fahrrad einmal alle Stadtteile in Ruhe erkunden. Das ist ein großes Projekt, aber das, wie gesagt, die Suche nach den schönen Ecken, die ich noch nicht kenne.
Das, da gibt es wirklich einige und ganz viele. Wie gesagt, Hamburg hat mehr als 100 Stadtteile.
Oh nein, ich muss meine Antwort übrigens revidieren. Ja. Es gibt ja eine Sache, die ich seit Wochen im Kopf habe und die immer nicht gelingt aus Zeitgründen. Hamburg zu Wasser erkunden.
Ja.
Ne, also natürlich, was denn sonst? Ja? All die Kanäle, wie großartig.
Ganz andere
dann,
Stadt.
Dann, wenn man da richtig, richtig. Ja. Und das nehme ich immer wahr, wenn ich die Brücken überquere und sage mir, morgen mache ich das. Und es klappt bisher immer nicht.
Da ist Hamburg wirklich eine ganz andere Stadt vom Wasser auch. Und ansonsten, bist du mit dem Fahrrad unterwegs in Hamburg?
Wenig. Also Hamburg hat ja einen großartigen ÖPNV.
Ja.
Das muss man auch mal sagen, wenn man das mit anderen Städten vergleicht. Und von daher ist meine Mobilitätsrealität tatsächlich die, dass ich im Nahbereich natürlich alles zu Fuß am besten erreiche. Muss ja nicht wenn ich fünf Minuten zu Fuß da bin, muss ich nicht das Fahrrad benutzen. Und alles im entfernteren Bereich, die anderen Stadtteile, naja, da steigt man natürlich in die Hochbahn.
Mhm. Auto hast du nicht?
Auch, aber das braucht man in Hamburg ja nicht.
Braucht man in der Tat nicht. Ne? Ich habe meins auch vor längerer Zeit verkauft. Parkplatzsituation ist auch nochmal ein eigenes, eher trauriges Thema. Was dürfen wir in diesem Herbst im Planetarium nicht verpassen?
In diesem Herbst im Planetarium neu als Angebot in unserem Programm Cosmic Opera, also eine Musikshow mit den schönsten Arien der Opernwelt zu kosmischen Visuals. Hören statt lernen.
Aha.
Auch neu.
Das heißt im Moment, also das heißt, wir hören eine Opernarie und dazu kommt so als sinnliches, also das sinnliche Element und dazu kommen dann Sternbilder oder eine Sternreise irgendwo hin.
Genau.
Aha.
Genau.
Ach toll.
Genau.
Wer ist da Zielgruppe?
Alle Menschen, die das Universum, die Welt der Sterne einmal auf ganz andere Weise entdecken möchte. Und jeder im Grunde, jeder natürlich, der Fan der Opern, von Opernmusik ist und sich vorstellen kann, das einmal auch in anderer Form zu erleben als in der Oper selbst.
Mhm. Ihr macht ja auch so drei Fragezeichen und so.
Auch neu ab Ende November die neue Folge, die Uraufführung bei uns und danach dann wöchentlich im Planetarium zu erleben, die neue Folge der drei Fragezeichen.
Das hat ja erstmal mit Sternen noch nicht so viel zu tun, aber das ist einfach so, ihr macht eure Türe weit auf.
Ja, wir haben einen immersiven Raum, sage ich immer, wenn man das so technisch beschreiben will. Wir haben das Sternentheater, der Planetariumssaal ist ja so ausgerüstet, dass man da in andere Welten eintauchen kann. Mhm. Das kann die Welt der Sterne sein. In anderen Vorführungen kann es auch die Welt des Mikrokosmos, meinetwegen des menschlichen Körpers sein. Auch da haben wir einiges im Angebot, im Programm des Planetariums. Und es kann eben auch eine Welt der Kunst sein, eine abstrakte Welt, ein Stück weit bei drei Fragezeichen der Fall.
Ein Stück weit, ja. Sag mal, das brummt alles und man ist ja sofort von deiner Begeisterung angesteckt und elektrisiert und möchte jetzt sofort alles stehen und liegen lassen und sofort ins Planetarium eilen, um eines der zahlreichen Angebote wahrzunehmen. Was wünschst du dir oder was ist so ein Projekt, was du gern mal in naher Zukunft als großen Fisch sozusagen oder als großes Projekt in die Welt werfen möchtest?
Hamburg. Hamburger Forschung im Planetarium klingt erstmal nach einer Selbstverständlichkeit. Ne? Aber in Hamburg haben wir großartige Forschungseinrichtungen, die großartige Sachen leisten. Das DESI ist ganz bekannt. An der Uni gibt es viele Institute, die weltweit Spitzenforschung betreiben. Natürlich die Sternwarte und vieles andere mehr. Und das einmal zusammenzutragen und im Planetarium in einem Produkt, wenn man so will, in einer Vorführung zu präsentieren, möglicherweise in Gestalt einer Reise Reise durch die Größenordnungen vom Mikro bis in den Makrokosmos, wo man eben dann bei den Forschungsinhalten, den Forschungsobjekten der einzelnen Forschungseinrichtungen von den allerkleinsten Teilchen über die lebendigen Teilchen bis hin eben zu den kosmischen Teilchen kommt. Das wäre so ein Projekt für die nahe Zukunft, das
Aber das schon was nicht. In der Schublade?
Das in der Schublade, ja, aber da muss ja einer nochmal rausholen und alles fertig machen.
Ne? Wie informieren wir uns am allerbesten, was passiert am Planetarium als nächstes?
www.planetarium-hamburg.de.
Wunderbar. Vielen Dank, Björn Voss, der Leiter des Planetariums Hamburg. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche zum Nachhören gibt es in der ARD Audiothek. Da sind Gespräche dabei mit Stefan Gwildes, mit Heidrun von Gössel, mit Mike Krüger, mit Mary Rose und. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.